SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Verurteilung wegen schweren Raubes, Freispruch vom Vorwurf des Mordes und versuchten Mordes. Das ist das Urteil gegen Ahmed G., der im vergangenen August in Völklingen den Polizisten Simon Bohr mit mehreren Schüssen getötet hatte, nachdem er zuvor eine Tankstelle überfallen hatte. Über das Urteil und seine Begründung spreche ich jetzt live mit unserer Reporterin am Saarbrücker Landgericht, Sabine Wachs. Sabine, schwerer Raub nach einer Tat, die so ein brutales Ausmaß hatte. Kannst du erklären, wie das Gericht das begründet hat?
Das Gericht hat das mit der Krankheit, mit der psychischen Erkrankung des Angeklagten Ahmed G. begründet. Das hat hier ein gerichtspsychiatrischer Gutachter schon am letzten Tag der Beweisaufnahme sehr klar und deutlich ausgeführt. Ahmed G. leidet an einer paranoiden oder an einer Art der paranoiden Schizophrenie. Und das heißt eben, er ist nicht in der Lage, sein Handeln zu reflektieren und zu kontrollieren. Das Gericht hat hier heute, oder die Vorsitzende Richterin hat das hier heute sehr ausführlich begründet. Wenn wir mal den Tankstellenüberfall, für den er ja verurteilt wurde, anschauen, da sagte sie, ja, da sei er noch einigermaßen in der Lage gewesen zu reflektieren, was er tut. Da habe es ein Motiv gegeben, da habe er zeigen wollen, dass er was kann. Er hatte vorher einen Streit mit seinem Vater, der ihm wohl vorgeworfen hat, er könne nichts. Daraufhin habe er sich entschieden, diese Tankstelle zu überfallen. Und nach dem Überfall wusste er aber, dass es falsch war. Das sagte hier heute die Vorsitzende Richterin. Dann kam die Polizei ins Spiel, unter anderem Simon Bohr. Und dann, sagt die Richterin, habe die Krankheit die Kontrolle übernommen. Er habe Panik und Angst gehabt. Er habe Angst gehabt, dass die Polizisten ihn töten wollten. Und er habe daraufhin die Waffe an sich gebracht in einem Gerangel von diesem Polizeianwärter. Und dann habe die Angst sein Denken übernommen und er habe geschossen.
Was heißt das jetzt genau für die Urteilsvollstreckung? Gibt es schon Infos zum Strafmaß?
Zum Strafmaß selbst, also wie lange er jetzt in Haft muss für diesen Tankstellenüberfall, gibt es keine Informationen. Das ist aber auch zweitrangig. Denn was wichtig ist, ist das, was das Gericht noch entschieden hat. Nämlich, es hat die Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet. Und diese Unterbringung in der Psychiatrie, die ist erstmal unbegrenzt. Das heißt, Ahmed G. wird so lange in der Psychiatrie sitzen, bis er seine Krankheit eventuell irgendwann im Griff hat. Und auch dann wird er nicht direkt entlassen. Dann bleibt er weiter unter staatlicher Kontrolle. Aber dass es irgendwann zu dem Punkt kommt, dass er diese Krankheit im Griff hat mit Medikamenten und Therapie, auch das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das zumindest war hier die Prognose des gerichtspsychiatrischen Gutachters. Und das sieht auch der Verteidiger des Ahmed G. so.
Ich kann mir vorstellen, dass das Urteil trotzdem für viele überraschend war, weil man sich vielleicht doch trotz der Schizophrenie-Diagnose was anderes erwartet hätte bei der Schwere der Tat. Wie waren Reaktionen, die du mitbekommen hast?
Die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, in Revision gehen zu wollen. Sie hatte ja 13 Jahre Haft nach Jugendstrafrecht wegen Mordes gefordert und sie hatte ebenfalls die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik gefordert. Man konnte heute Morgen, als dieses Urteil verkündet wurde und der Saal war voll, das ist ja auch ein riesen öffentliches Interesse hier, hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Die Leute haben alle gestanden und haben die Luft angehalten. Es war, glaube ich, niemandem wirklich klar, dass hier jetzt ein Freispruch vom Vorwurf des Mordes und des versuchten Mordes an den Polizeianwärter kommen wird. Was das Gericht dann auch, das Gericht hat damit denn auch dem gerichtspsychiatrischen Gutachter und auch der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage widersprochen. Denn die hatten gesagt, er ist vermindert schuldfähig, Ahmed G. Das Gericht sagt hier heute, er ist schuldunfähig.
Vielen Dank, Sabine Wachs, live vom Landgericht in Saarbrücken. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt, wie gesagt, Revision eingelegt gegen das Urteil gegen Ahmed G., der nun wegen schweren Raubes verurteilt wurde. Ja, vielleicht sind Sie auch schon betroffen gewesen von den großen Bauarbeiten auf der A620. Die sind ja jetzt schon losgegangen. Im Moment laufen sie zwischen Saarbrücken-Schönbach und Saarbrücken-St. Arnual sowie auf der Rosseltalbrücke. Und nach Ostern geht es dann weiter zwischen Völklingen-Ost und Saarbrücken-Gersweiler mit einer neuen Baustelle. Zunächst nur in Richtung Saarbrücken, aber trotzdem, diese Baustelle wird den Autofahrern wohl die meisten Nerven kosten. Da können Sie sich schon mal drauf freuen. Davon geht zumindest die Autobahn GmbH aus. SR3-Reporter René Henken, der ist mittlerweile unser Baustellenexperte hier bei uns. Erklär mal, warum soll das so schlimm werden?
Ja, im Gegensatz zur anderen Baustelle hier in Saarbrücken auf der Stadtautobahn ist bei Völklingen immer nur eine Spur offen, wenn da gebaut wird. Das liegt darin, weil die A620 bei Völklingen mit teilweise nur 7 Metern Fahrbahnbreite die schmalste Autobahn hier im Saarland ist. Das sagt zumindest Johannes Grünewald.
Wir haben den Platzbedarf, den der Verkehrsteilnehmer natürlich beansprucht, aber eben auch Sicherheitsabstände zum Baufeld hin. Und wenn wir mehr als einen Fahrstreifen zur Verfügung stellen würden, bliebe kein Baufeld mehr übrig, beziehungsweise es bleiben Lücken übrig, die wir nicht bauen könnten.
Ja, Johannes Grünewald von der Autobahn GmbH hat auch gesagt, dass geprüft wurde, eine dritte Spur einzurichten. Dann wäre die morgens Richtung Saarbrücken offen und nachmittags Richtung Saarlouis. Aber auch das war nicht umsetzbar, weil es da eben zu schmal ist.
Die Autobahn GmbH, die hat ja auch einen interessanten Vorschlag gemacht, ne? Sie empfiehlt nämlich, auf den Zug umzusteigen.
Ja, dafür gibt es sogar an den Bahnhöfen Völklingen-Luisenthal und Buß zusätzliche kostenfreie Parkplätze. Die kann man da nutzen. Man muss sagen, am Tag fahren laut Autobahn GmbH bis zu 60.000 Lkw und Autos über die Strecke. Ja, und dann kann man schon damit rechnen, dass es sich dann vor allem im Berufsverkehr auch stauen wird.
Mhm. Nächsten Dienstag, also nach Ostern, geht's los mit der Baustellenhöhe Völklingen in Richtung Saarbrücken. Was oder wann geht's dann auf der anderen Seite in Richtung Saarlouis los?
Da geht's dann eine Woche später los, also am 13. April. Außerdem muss man sagen, die Autobahn, die wird auch mehrmals in dem Bereich voll gesperrt. Das wird aber nur nachts dann der Fall sein. Die erste Vollsperrung, die gibt's dann vom 7. auf den 8. April in Richtung Saarbrücken. Insgesamt wird in diesem Jahr, dort an der Stelle bis September gebaut. Auch in den nächsten beiden Sommern gibt es die Baustelle. Über den Winter wird die Baustelle aber immer abgebaut, weil sonst die Streufahrzeuge zum Beispiel auch nicht da durchkommen würden, weil es zu schmal ist.
Und erklär uns doch nochmal, warum dauert diese Baustelle so lange? Was wird da alles gemacht?
Ja, die Straße ist eine ehemalige Bundesstraße, wurde in den 60er Jahren gebaut und seitdem gab es da auch keine großen Bauarbeiten mehr. Obwohl da ja auch immer sehr viel Verkehr ist, hat Carsten Chassar von der Autobahn GmbH gesagt.
Wir müssen das komplette Asphaltpaket von Grund auf erneuern. Erneuern dazu auch die Entwässerung, die Schutzeinrichtungen, also im Prinzip alles im gesamten Fahrbahnkörper.
Genau, in diesem Jahr ist dann der Mittelstreifen dran, der neu gemacht wird. In den nächsten beiden Jahren dann die jeweiligen Fahrspuren. Und damit es dann so schnell geht, wird auf der A620 bei Völklingen auch nachts, also wirklich rund um die Uhr gearbeitet.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sinnvollen Plan, dass man tagsüber möglichst wenig Probleme hat. Vielen Dank, René Henken. Du hast uns auf den aktuellen Stand gebracht, was die Baustellen auf der A620 angeht. Und ich bin ja so ein bisschen begeistert, dass die Autobahn GmbH irgendwie was gegen den Klimawandel tun will, ne? Indem man jetzt die Bahn nimmt.
Das stimmt.
Und für die Nerven. Ist das jetzt das große Aufatmen an den Tankstellen? Seit heute gilt ja, Tankstellen dürfen ihre Preise nur noch einmal am Tag erhöhen. Sonst war das ja gefühlt alle paar Minuten mal, dass sich der Preis geändert hat. Unser Reporter hier bei SR3, Florian Rabarin-Nejat, hat das ganz genau beobachtet. Vorhin um 12 Uhr an einer Tankstelle in Saarbrücken. Und wir schalten jetzt live zu ihm. Du bist immer noch da. Flo, waren da vorhin noch viele Kunden, die also vor 12 noch zum günstigeren Preis tanken wollten?
Tatsächlich nicht. Also ich habe eine Strichliste geführt. In der Stunde zwischen 11 bis 12 waren ca. 10 Autos nur hier. Und ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, die wussten teilweise gar nichts von der neuen Regelung. Also da war es reiner Zufall, dass die noch vor 12 Uhr da waren. Die haben gemeint, ja, die mussten halt jetzt einfach tanken. Deswegen sind sie gekommen und nicht, weil sie noch irgendwie vor der Steigerung hier sein wollten.
Ja, und du hast das dann ganz genau beobachtet. Was hat sich da getan? Wie ist der Preis dann gesunken? Gesunken ist er wahrscheinlich nicht, sondern gestiegen. Um wie viel?
Ja, das wäre schön, aber er ist leider wie erwartet gestiegen. Diesel ist von 2,31 auf 2,33 gestiegen. Super von 2,12 auf 2,20 und E10 von 2,06 auf 2,14. Also gerade da bei den 8 Cent Steigerung, das merkt man dann schon, wenn man hier voll tanken muss. Das ist schon eine ordentliche Steigerung, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Vielleicht würde es sich lohnen, dich morgen nochmal an eine Tankstelle zu schicken, so gegen die Mittagszeit. Da haben das wahrscheinlich dann mehr Menschen mitbekommen, dass das doch ein paar Cent Unterschied macht, vor allem, wenn man volltankt. Danke dir, Florian Rabarin-Nejat, live von einer Saarbrücker Tankstelle. Und ja, niedriger geht übrigens immer, das haben wir eben auch gehört. Und tatsächlich nicht nur wir Verbraucher, sondern auch saarländische Speditionen, die stöhnen über die hohen Spritpreise. Wir haben eine im Saarland besucht, da gucken wir gleich mal hin. Ich gucke ja gerade immer jedes Mal, wenn ich an der Tankstelle vorbeifahre, na, wie hoch ist der Preis jetzt? Ist jetzt ein günstiger Moment, um doch zu tanken? Naja, und tatsächlich so eine 1 vor dem Komma an der Zapfsäule, die ist seit Wochen ja eine Seltenheit. Ehrlich gesagt, ich fahre gerade immer bis zum letzten Tropfen. Aber andere sind schon längst auf Bus und Bahn umgestiegen oder aufs Fahrrad, um Geld zu sparen. Was machen aber diejenigen, die das nicht können, die beruflich vom Sprit abhängig sind bzw. vom Spritpreis, wie Speditionen zum Beispiel? SR3-Reporterin Semin Zadegi ist zu einer Spedition nach Saarlouis gefahren, die sich aktuell Sorgen macht.
Das Industriegebiet am Röderberg in Saarlouis. Hier sieht man schon an den staubigen Straßen, dass täglich viele Lkw drüber fahren. Ein Teil davon gehört zur Spedition Rhein, die dort ihre Firmenzentrale hat. 200 Lkw schickt der Familienbetrieb in vierter Generation jeden Tag durch Mitteleuropa. Je nach Route und Lkw machen die Kraftstoffpreise bis 20% der Gesamtkosten einer Fahrt aus. Und da hauen die aktuellen Dieselpreise richtig rein, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Spedition Armin Rhein.
Unser Job macht zurzeit nicht so richtig Spaß in dieser Richtung.
Die gestiegenen Kraftstoffpreise muss die Spedition fast 1:1 an ihre Kunden weitergeben, sagt Rhein. Das sind unter anderem Stahlhersteller, Autozulieferer, Baumärkte, Lebensmittelhändler. Und die sind natürlich nicht begeistert.
Ja, man muss ja festhalten, dass es den wenigsten Kunden auch gut geht. Ja, ohne jetzt Namen zu nennen, aber die wirtschaftliche Lage im Verladerbereich, Industriebereich ist ja auch äußerst angestrengt, mit wenigen Ausnahmen. Und wenn Sie dann mit jemandem natürlich reden, dem selber das Wasser bis zum Hals steht, dem fällt es schwer, das umzusetzen.
Sorgen um sein Unternehmen, das er inzwischen an seine Kinder weitergegeben hat, macht Rhein sich schon. Aber er sieht seine Firma aktuell noch gut aufgestellt. Anders sieht es bei den kleineren saarländischen Unternehmen in seinem Gewerbe aus. Als Präsident des Landesverbandes Verkehrsgewerbe Saarland hört Armin Rhein, dass den kleineren nach und nach die Luft ausgeht. Kurzarbeit oder Fahrzeugstilllegungen sind kurzfristige Maßnahmen. Lange könnten viele Unternehmen die gestiegenen Preise aber nicht durchhalten, sagt er.
Ich sehe echt schwarz. Ja. Das ist, wir reden hier über 6.000 Mitarbeiter, die unser Verband in Summe ja beschäftigt. Das sind 6.000 Familien. Das ist ein bisschen drastisch, aber die kämpfen uns ums Überleben. Und das wird unterschätzt, auch von der Politik natürlich.
Neidisch schaut Rhein in andere europäische Länder, die den Unternehmen in der aktuellen Situation besser unter die Arme greifen würden.
Warum ist Luxemburg billiger? Warum ist verschiedene Staaten billiger? Die Rohstoffe, das Rohöl kostet ja alles gleich. Dann haben sie Raffineriekosten etc. und. Ja, bloß bei uns kommt eine CO2-Abgabe drauf, Mineralölsteuer und ein gewisser Steuersatz, Mehrwertsteuer. Ja, also nochmals, wenn man sich den Sack voll macht als Staat, es wäre ganz einfach. Verzichtet auf ein paar Steuern. In Summe wird es ja, wenn Sie das nominal sehen, wird es sich ja nicht ändern. Die kommen ja auf ihr Geld. Ja, bloß, dass man sich jetzt noch bereichert an dieser Situation, dafür habe ich kein Verständnis.
Rhein fordert eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf Kraftstoff. Denn eins macht der Saarländer klar, wenn Speditionsunternehmen in die Knie gehen, dann kriegen wir das als Kunden schnell zu spüren.
Ob Sie morgens zum Bäcker gehen, ob Sie ein Lebensmittel kaufen, was Sie wollen, egal. Wenn Sie in den Elektromarkt gehen und wollen Sie ein neues Fernsehgerät kaufen etc., das kommt alles über den LKW. Ohne uns geht gar nichts.
Die hohen Spritpreise, die betreffen nicht nur Verbraucher, sondern auch viele andere Branchen, unter anderem die Speditionen hier im Saarland. Wie die damit umgehen, haben wir gerade gehört auf SR3. Kulturpolitik im Saarland, wie soll die zukünftig aussehen? Im Dezember, da hatte die amtierende SPD-Kulturministerin Streichert-Clivaux mit viel Tamtam die neuen Leitlinien für die Kulturpolitik im Saarland vorgestellt. Das war auch eine Reaktion auf das etwas konfuse Kulturmanagement des Ministeriums zu Corona-Zeiten und auch auf die Braids-Affäre im Saarland-Museum. Gestern nun, da kam die Replik aus der Opposition von der CDU-Landtagsfraktion, die Kulturstrategie 2030. Und da will man mit einem großen Wurf die Kulturlandschaft im Saarland umkrempeln. Ist das eine gute Idee? Meine Kollegin Barbara Grech kommentiert.
Vieles von dem, was da in diesem Strategiepapier drinsteht, ist richtig. Vieles davon fordere ich als kulturpolitische Journalistin seit Jahren. Zum Beispiel den Kulturentwicklungsplan, der dafür sorgen soll, dass nach, Zitat aus dem Papier, klaren Grundsätzen und mit messbaren Zielen die Kultur im Land gefördert wird. Dass die Museumslandschaft reformiert und gebündelt wird. Stichwort die landesgeschichtlichen Museen am Saarbrücker Schlossplatz sowie das Zeitungsmuseum in Wattgassen. dass die kulturelle Infrastruktur im Land priorisiert und ausgebaut wird, anstatt ständig ein neues Festival, eine neue Theatertruppe oder sonstige Eintagsfliegen mit viel Geld zu fördern, die dann wieder von der kulturellen Bildfläche verschwinden. Dass die kulturellen Leuchttürme in Form von Tourismusförderung nicht in Hinterzimmern ohne kulturpolitische Expertise nach Gutsherrenart vom Wirtschaftsministerium vergeben werden. Und dass es ein professionelles Kulturmanagement vom Land geben und somit das Kulturministerium neu aufgestellt werden muss. Alles richtig. Nur allein, mir fehlt der Glaube, dass all diese Maßnahmen dann tatsächlich umgesetzt werden, sollte die CDU nach der nächsten Landtagswahl das Kulturministerium übernehmen. Denn schaut man in die Vergangenheit, haben sich die ehemaligen CDU-Kulturminister im Land nun wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber gut, man kann ja aus Fehlern lernen. Tatsächlich aber, und da hilft der Verweis auf die Kreativwirtschaft als Konjunkturmotor im Land sowie die Hoffnung auf Public-Private Partnership, also Privatsponsoren, wenig, wird die Umsetzung einer solchen durchaus lobenswerten Kulturstrategie einen Batzen Geld kosten. Gut investiertes Geld, wohlbemerkt. Aber wird eine CDU-Landesregierung dann, wenn sie vor den leeren Finanztöpfen steht, tatsächlich genügend Geld in die Kultur investieren? Wird eine CDU-Kulturministerin oder ein Minister tatsächlich die Durchsetzungskraft haben, um a. im Ministerium aufzuräumen, auch was das Personal angeht, und b. die Interessen der Kultur dann beim zuständigen Finanzminister durchsetzen? Werden die Politiker die Kraft und den Mut haben, in der hiesigen Kulturlandschaft Prioritäten zu schaffen und somit auch Kulturschaffende vor den Kopf zu stoßen? Werden kulturpolitische Kriterien bei der Auswahl eine Rolle spielen und nicht doch nur parteipolitischer Gusto? Ich habe da meine Zweifel, sehr starke Zweifel. Ich könnte mich aber auch irren und ich irre mich ungern. Aber in dieser Sache würde mich mein Irrtum tatsächlich freuen.
Ein Kommentar war das von Barbara Grech zur Kulturstrategie 2030, die die CDU-Landtagsfraktion hier im Saarland gestern vorgestellt hat.